Die Gestern-Kleberszene hatte so richtig was zu feiern diese Woche. Das Kraftfahrtbundesamt in Deutschland hat verkündet, dass der Absatz, die Neuzulassung von Elektroautos um 30% zurückgegangen ist. Große Freude bei den Bewahrern des Gestern. Tatsächlich feiern sie allerdings etwas, was sie eigentlich immer anderen vorwerfen, nämlich Deindustrialisierung.
Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert.
Ich habe jetzt im Eingangsstatement den Begriff Deindustrialisierung verwendet und ich habe das provokativ getan, denn so schlimm ist es nicht. Aber der Begriff Deindustrialisierung kommt immer ganz, ganz gerne von den Leuten, die immer gerne auf den alten Fehlern rumreiten und gerne die bewahren wollen, die zu den Nachteilen führen, die wir heute merken. Und natürlich geben genau die Leute ihren Feindbildern, vorzugsweise irgendwelchen Grünen oder KlimaaktivistInnen, gerne die Schuld daran. Ja, ich gendere, Gruß an die Söderin in München. Die geben ganz gerne mal denen die Schuld, die eigentlich die Probleme lösen wollen und auch Lösungsansätze haben. Aber sie selber möchten gern die alten Probleme behalten. Und die Leute, die jetzt gerade großartig gefeiert haben, dass die Zulassungszahlen für Elektroautos runtergegangen sind, die feiern etwas, was gerade dem Standort Deutschland nicht gut tut. Was ist da passiert? Nun einmal muss man die minus 30% etwas einordnen. Minus 30% ist zwar ein starker Rückgang, aber nach wie vor nimmt der Bestand an Elektroautos in Deutschland zu. Man muss bedenken, es gab bis vor einigen Wochen, so bis Ende des letzten Jahres, noch eine Kaufprämie für Elektroautos. Die ist jetzt, und hier muss man sagen, wieder auf Treiben der Gestern-Kleberpartei FDP, ausgelaufen. Sehr schlagartig, muss man sagen. Was dazu geführt hat, dass gewisse Menschen dann jetzt, wenn sie eine Neuanschaffung tätigen wollen und wahrscheinlich nicht rechnen können, wieder einen Verpenner kaufen. Sprich Benzin, Diesel und glauben, dass das günstiger sei. Ist es trotz wegfallender Förderung im Endeffekt nicht. Und gerade wenn man bedenkt, dass man so ein Fahrzeug für ein paar Jahre kauft, gut, es gibt auch Leute, die nach 2-3 Jahren wieder ein Auto tauschen, das ist natürlich noch unklüger. Und generell muss man sagen, ein Auto rechnet sich nie, davon abgesehen, ja, egal ob es jetzt elektrisch fährt oder mit einem steinzeitlichen Antrieb mit Verbrennungstechnik. Aber diese Leute, die jetzt zu solchen Fehlentscheidungen kommen, die treffen eine Entscheidung, die sie am Ende sehr teuer zu stehen kommt. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Stichwort Steigerung von fossilen Energieträgern und die ganzen leeren Versprechungen mit E-Fuels oder auch diese Woche ganz groß abgefeiert HVO 100, diese Bioplörre. Dazu habe ich ja letztens schon mal eine Folge gemacht, warum das alles so pinke Einhörner sind und eh nicht funktionieren werden. Die wird es nicht geben, zumindest nicht in der entsprechenden Menge. Und klimafreundlich sind diese ganzen Dinge am Ende sowieso auch nicht, weil das sind auch eben nur die leeren Versprechen der Fossillobby, damit Leute eben solche Fehlentscheidungen treffen, um danach darauf angewiesen zu sein, weiterhin fossile Plörre zu nutzen. Und dann wird es nicht nur klimaschädlich, sondern eben auch verdammt teuer. Also Leute, die nicht rechnen können und sich verunsichern lassen durch solche Maßnahmen, die haben jetzt falsche Entscheidungen getroffen. Und einige feiern das jetzt paradoxerweise. Und das ist so ganz komisch. Das ist so, ja, man hat irgendwie das Gefühl, man hat irgendwie immer noch mit Menschen in der Pubertät zu tun. Denn die können diesen ganzen Kontext irgendwie gar nicht einordnen. Also wie ich schon gerade sagte, einerseits der Bestand an Elektrofahrzeugen in Deutschland steigt ja weiterhin, er steigt nur deutlich langsamer. Aber Deutschland ist überhaupt gar nicht repräsentativ für die ganze Welt. Denn weltweit ist von einem Absenken, von einem Rückgang der Neuzulassung überhaupt gar nicht die Rede. Und schon gar nicht in den Schlüsselmärkten China und Indien. Wir haben dieses Phänomen der Rückgänge in Teilen Europas, in Teilen der USA. Aber das war es auch schon. In anderen Bereichen, da zumindest, wo es Elektromobilität bereits gibt, jetzt werden einige sagen, ja, eben Südamerika. Südamerika ist, was Elektromobilität angeht, noch ein bisschen so ein schwarzer Fleck auf der Landkarte. Das wird auch dort sich mit der Zeit ändern. Man muss allerdings bedenken, die Schlüsselmärkte für die Automobilindustrie sind eben Ostasien, Europa und die USA. Und Ostasien ist der größte. Und dort geht es ganz klar in eine Richtung und die ist voll elektrisch. Und das Ganze hat verschiedene Gründe, nicht nur, weil es natürlich, und das ist schon zigmal da gerechnet worden, auch da geistern immer noch irgendwelche verkorksten Mythen, aber es ist nicht nur klimafreundlicher, und auch hier sage ich ja auch immer wieder, auch sage ich hier an der Stelle, auch das Auto ist generell eine schlechte Option, auch wenn es elektrisch fährt, aber das Elektroauto ist das kleinere Übel verglichen mit jedem Verbrenner, egal womit er fährt. Und in China haben wir obendrein noch eine sehr dominierende und mittlerweile sehr weltweit dominante Autoindustrie. BYD steht für Build Your Dreams, haben Sie sicherlich schon mal gehört, ein Hersteller, der ursprünglich eben Kleinbatterien für Mobilgeräte hergestellt hat vor 20 Jahren, schon seit vielen Jahren im Automotive-Geschäft und mittlerweile auch immer stärker in Europa. Also China hat mittlerweile eine ganze Menge Marktanteil selbst abdecken können und jetzt mittlerweile drücken sie ihre Produkte nach Europa. Und einige andere Hersteller gibt es auch, NIO haben wir schon ein paar Mal genannt, auch Geely, der Mutterkonzern von Volvo oder eben auch ganz aktuell Xiaomi, schreibt sie mit X, Xiaomi geschrieben, also Xiaomi ausgesprochen, ist eigentlich ein Smartphone-Hersteller, der allerdings schon jetzt in nächster Nähe bereits ein fertiges E-Auto-Modell auf den Markt bringt. Also es gibt mittlerweile eine große Vielzahl an chinesischen Anbietern, die aber immer mehr nach Europa drängen. Und jetzt haben das aber einige nicht kapiert, was da gerade passiert. Und einige sagen sogar, ja, aber China fördert ja weiter den Verbrenner. Das tun sie aber eben nicht. Natürlich, sie nehmen das Opportunitätsprinzip mit und sagen, klar, wir drücken auch nochmal unsere Verbrenner irgendwo in den Markt, wer sie kaufen will. Das nutzen die einfach, die nehmen es mal eben mit. Aber die Dominanz ist ganz klar elektrisch. Sieht man unter anderem auch daran, dass China im letzten Jahr nur 1,4 Terawatt Energieleistung im Bereich der erneuerbaren Energien installiert hat. 1,4 Terawatt, weil die Atomis immer gerne sagen, China macht so viel Kernenergie. So ein AKW-Reaktor macht so 500, 600, 700 Megawatt Leistung. Also kann man sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Und weil einige sagen, die wollen in den nächsten Jahren bis 2040, 50 AKW-Reaktoren irgendwie bauen, theoretisch. Aber das ist auch nur ein kleiner Bruchteil von dem, was die jedes Jahr an erneuerbaren Energien zubauen. Also nur mal so in die Relation gedacht. Das bedeutet, China dominiert den weltweiten Markt heute schon. Und was einige auch nicht mitbekommen haben, auch in Afrika. Denn einige sagen ja, auch in Afrika braucht man ja immer noch die alten Verbrenner, die dann aus Europa exportiert werden. Das war bisher so, aber auch selbst Afrika steuert um. Viele afrikanische Länder haben längst verstanden, dass sie die Energie selber erzeugen können mit erneuerbaren Energien. Länder wie Kenia zum Beispiel sind heute schon in weiten Teilen oder fast 100% regenerativ versorgt. Und einige andere Länder tun das immer mehr. Auch mit PV, gut, Kenia hat auch relativ viel Geothermie, die haben es ein bisschen leichter, aber die sind halt relativ nah am Äquator, die meisten dieser Länder, und die haben also dort ganz andere Möglichkeiten von Energieerzeugung. Sie haben eine kleine Industrie von Zweirädern, Dreirädern und auch zum Teil Bussen, die elektrisch fahren, die afrikanische Unternehmen, also in afrikanischen Ländern ansässige Unternehmen selbst herstellen, und China beliefert sie mit bezahlbaren Elektroautos. Und damit kommen wir zu einem nächsten Punkt, den die deutschen Hersteller leider völlig verpennt haben, nämlich die relativ preisgünstigen Fahrzeuge. Die kann China. BYD bietet wirklich bezahlbare Fahrzeuge an, die im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen, so 10.000 bis 20.000 Euro, und die kommen auch immer mehr und mehr nach Europa. Und die haben wirklich gute Reichweiten, sind gut entwickelt, sind solide gearbeitet. Auch dieses ständige Vorurteil, dass das alles nur billige Kopien seien und China sowieso keine Qualität könne, das hat mal gestimmt. Lange her, mittlerweile können sie es leider sehr gut. So, jetzt sagen aber einige, mimimi, ne, das ist ja alles durch Subventionen. Ja, stimmt. China ist ein totalitärer Staat, der natürlich massiv die Produkte subventioniert, damit sie das damit in den Markt drücken. Das machen sie natürlich nicht uneigennützig, klar. China hat eine ganz klare Weltherrschaftsagenda und wir wollen ehrlich gesagt nicht, dass sie die am Ende auch wirklich umsetzen. Aber was natürlich gerne in dieser Diskussion verschwiegen wird, ist, dass auch Deutschland ihre eigenen Hersteller über Jahrzehnte ordentlich subventioniert. Ein paar Beispiele gefällig. Dieselprivileg. Gibt es übrigens nicht nur in Deutschland, auch hier in Österreich ist Diesel billiger als Benzin, obwohl es einen höheren Energiegehalt hat. Auch in anderen Ländern ist das so. Also das Dieselprivileg ist eine enorme Subvention, vorzugsweise für die deutschen Hersteller, weil die in der Dieseltechnologie einfach sehr gut waren oder immer noch sind. Nur wer braucht heute schon Diesel? Oder Dienstwagenprivileg. Die deutschen Hersteller haben große Teile ihrer Produkte nur dadurch in den Markt bringen können, weil sie 3 Jahre als Dienstwagen laufen und dann als junge Gebrauchte in den Markt gedrückt werden. Also es ist ein riesiges Verkaufsanreizprogramm schon immer gewesen, damit Leute eben diese Dienstwagen bestellen. Ich kann mich noch an meine Zeit bei Bosch erinnern, da war so ein 6-Zylinder-Diesel in der Leasingrate günstiger als mancher sparsamerer Benziner mit 4-Zylindern. Was daran liegt, dass auch ein Unternehmen wie Bosch mit einem großen Motor einfach mehr Geld verdient hat. Und das war einfach lukrativer. Also auch hier das Dienstwagenprivileg ist ein staatliches Privileg, eine Subvention, die kostet den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler um die 6 Milliarden im Jahr in Deutschland. Ist in Österreich im Übrigen ähnlich und auch andere Länder haben ähnliche Modelle. Das ist ein Riesensubventionsprogramm für auch unter anderem oder vorzugsweise deutsche Hersteller. Pendlerpauschale, auch so ein Beispiel. Auch dort haben wir ganz massive Unterstützungsleistung dadurch, weil Menschen Anreize finden, weiter weg vom Arbeitsplatz zu wohnen und dadurch dann jeden Tag zu pendeln. Dazu brauchen sie ein Auto und unter Umständen kaufen sie dann auch ein deutsches Produkt. Also es sind viele solche Beispiele. Auch ähnliche Anreize hat es auch in den USA gegeben oder gibt es immer noch. Auch andere Länder subventionieren die Verbrennertechnologie Jahr für Jahr. Und was man auch nicht vergessen darf, die ganzen externen Kosten der Verbrennertechnik, also die Umweltschäden, Unfälle, gesundheitliche Schäden, die durch Verbrennerantriebe entstehen, die zahlt immer die gesamte Gesellschaft. Und die zahlen nie die Anwenderinnen und Anwender und auch nicht die Hersteller, sondern eben alle. Auch die, die sich gar kein Auto leisten können und auch die Menschen, die in Entwicklungsländern leben und bettelarm sind, die zahlen auch für die Folgen, für irgendeine Pimmelprothese mit 8-Zylinder-Motor, der mit 280 Sachen über eine deutsche Autobahn kachelt. Aber diese Kosten, die rechnet irgendwie so gar keiner. Das ist etwa so, als ob man seinen Müll an die Straße stellt und erwartet, dass der kostenlos abgeholt wird. Und die Leute, die immer noch solche Pimmelschüsseln fahren wollen und immer noch meinen, dass Raserei was mit Freiheit zu tun hätte, die kapieren nicht, dass sie genau ihre sogenannte Freiheit, die eigentlich Egoismus ist, auf Kosten anderer ausleben. Also, wir haben in Summe hier einen Umstand, dass also China und in Teilen sogar auch Indien mit Tata und einige andere ganz massiv ihre Elektromobilität weiter aufbauen und damit zum größten marktdominanten Akteur werden und es auch zum Teil eben schon sind. China ist heute schon der größte Autoexporteur der Welt, also BYD hat mittlerweile auch in Stückzahlen Tesla überholt. Und abgesehen davon, dass der Aktienkurs von Tesla gerade etwas rückläufig ist, weil Elon Musk irgendwie einen an der Klatsche hat, ist es trotzdem immer noch so, dass sich Tesla derzeit keine Sorgen machen muss, die deutschen OEMs dagegen schon. So, was heißt das jetzt wieder für die Leute aus der gestern Kleberszene, die jetzt die minus 30% Neuzulassungsrückgang für Elektroautos in Deutschland feiern? Die feiern eigentlich den Abschwung der deutschen Autoindustrie. Denn für die deutsche Autoindustrie ist das keineswegs gut. Klar, die werden jetzt vielleicht den einen oder anderen Verbrenner verkaufen, aber das ist nicht die Zukunft. Wenn man den Leuten suggeriert, dass man ständig in dem alten Kram weiter rumschwelgen kann, dann verliert man. Denn der Wind hat sich ganz klar gedreht, die Richtung ist absolut klar. Und man muss jetzt hier auch nochmal sehen, dass es einige Leute gibt, die weiterhin diese typischen Mythen über Elektroautos verbreiten. Mir wollte die Woche auf LinkedIn einer erzählen, dass man mit einem Tesla Model 3 im Winter 73% weniger Reichweite hat. Das hat er in irgendeinem ADAC-Bericht gelesen. Ich habe diesen ADAC-Bericht dann gefunden und dieser ADAC-Bericht ist wahrscheinlich nicht unbedingt so repräsentativ in Bezug auf die alltägliche Anwendung. Denn ich habe selber andere Erfahrungen. Wir haben so ein Tesla Model 3 und wir brauchen im Winter vielleicht 30 Wattstunden pro Kilometer mehr. Bei einem Jahresmittel von 160 Wattstunden pro Kilometer sind das keine 73%. Also, dass es dort irgendwelche Probleme gäbe, ist kompletter Humbug. Aber eine ganze Menge andere Leute, ich habe das auf LinkedIn diese Woche etwas verfolgt, der schreibt zum Beispiel unter einem Beitrag von einem Typen, den ich immer wieder so als typischer Gesternkleber, der feiert immer wieder irgendwie, jetzt hat er Robert Bock heißt der macht irgendwas mit Wasserstoff, glaubt, hat aber auch noch nicht verstanden, dass Wasserstoff auf der Straße keine Rolle spielt. Aber der ist so ein absoluter Grünhasser und Gesternkleber in Rheinkultur und der hat irgendeinen Beitrag gepostet, wo er sogar Sarah Wagenknecht, die ja ex-linken Politikerin, wobei links ist die schon lange nicht mehr, zumindest in gewissen Teilen, die will ja auch das sogenannte Verbrennerverbot kippen und plötzlich einer, der eher so Rechtsdreher ist, rechtsextrem, glaube ich, ist er nicht, aber auf jeden Fall verstockkonservativ mit einem Hang zur Realitätsverweigerung, der feiert die jetzt plötzlich. Und unter diesem Beitrag hat ein Lutz Müller, der muss seinem Profil nach irgendwas mit Architektur machen, der schreibt zum Beispiel, genau das sage ich seit 5 bis 6 Jahren und bin dafür natürlich in die rechte Ecke gestellt worden. Das typische Mimimi von Leuten, die zum Teil rechte Blödsinn, ich weiß nicht, was er sonst erzählt hat, aber egal, vor 5, 6 Jahren war seine Aussage genauso falsch und die kommt jetzt. Schon nach kurzer Zeit sind die Dinger nichts mehr wert, also Elektroautos, da der Akkuverschleiß extrem hoch und teuer ist. Der hat einiges nicht kapiert, denn nach kurzer Zeit, was soll das heißen? Wenn das so schlecht wäre, warum geben dann Hersteller von Elektroautos 8 Jahre und mehr Vollgarantie auf Antriebsstrang und Batterie? Da hat er irgendwie einiges nicht mitbekommen. Geschweige denn, dass die Lügenstories der CO2-Emissionen überhaupt halten können. Gut, erstmal war das kein Deutsch, aber so hat er es geschrieben. Und dass die CO2-Emissionen bei einem Elektroauto deutlich kleiner sind, ist mittlerweile mehrfach gerechnet worden. Aber auch das sind eben typische Verweigerer der Realität, die irgendwie nicht kapiert haben, worum es da tatsächlich geht. Oder es gibt hier einen anderen ganz spannenden Beitrag. Ein Manfred Hundhausen, seinem Profil nach einen Ausbilder bei Robert Bosch Automotive Electronics. Und der versucht, den Verbrenner dadurch zu legitimieren, indem er sagt, ja, es ist ja wichtig, was man für einen Kraftstoff reinfüllt. Und wenn man den CO2-neutral erzeugt oder ja, treibhausgasneutral, dann ist das Ganze absolut in Ordnung, weil dann wird das, was man vorher gebunden hat, in die Atmosphäre gesetzt. Was aber Herr Hundhausen nicht verstanden hat, ist die Tatsache, dass wenn wir mit viel Aufwand CO2 der Atmosphäre entzogen haben, es ziemlich dumm ist, das wieder zu emittieren. Denn wir müssten von 423 ppm CO2-Konzentration aktuell auf unter 300 ppm runter. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie wir der Atmosphäre auch wieder CO2 entziehen können. Es macht also gar keinen Sinn, etwas mit einer Technologie zu machen, die das mit viel Aufwand gebundene CO2 wieder wegemittiert, zumal natürlich dieser Energieaufwand, und das ist eben eines der größten Probleme von Verbrennungstechnologie, dieser Energieaufwand ist halt extrem hoch. Und solche Beispiele findet man immer wieder. Ich werde vielleicht in den nächsten Wochen immer wieder mal, wenn es passt, mal solche Originalzitate einfließen lassen. Das ist eben das Problem, dass Leute sich versuchen, etwas schön zu reden, was einfach schlecht ist. Einem habe ich die Tage mal geschrieben, er benimmt sich gerade ein bisschen wie ein Alkoholiker, der versucht, seine Sauferei zu legitimieren, indem er sagt, ja, ein Glas Wein geht schon noch. Trotzdem bringt es einen am Ende um. Alkohol ist ein Gift. Übrigens Notiz an die Leute, die sich jetzt gegen die Cannabis-Legalisierung so aufregen. Selber aufhören zu saufen, Alkohol ist schädlicher. Aber anderes Thema. Die ganze Geschichte ist eben deswegen so scheinheilig, weil sie etwas krampfhaft erhalten wollen, was einfach schlecht ist und es wird nicht besser. Wenn gewisse Leute gerade aus der FDP-Ecke meinen, man dürfe ja nicht eine Technologie festlegen, was erstens keiner getan hat und zweitens, man würde ja dann eben etwas festlegen, wo keiner weiß, wie die Technologie in 20 Jahren ist. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass wir eine Technologie festlegen, sondern die Physik ist, wie sie ist. Und der Verbrenner wird einfach nicht besser. Der Verbrenner ist halt einfach eine extrem ineffiziente Technik und die wird halt einfach nicht besser, egal wie sehr ich die schönrede. Dazu haben wir noch ein weiteres Phänomen. Die Tatsache, dass Leute daran festhalten, ist genauso ein ähnlicher Effekt wie zum Beispiel Nokia damals. Nokia hat ja auch hat das Smartphone-Zeitalter verpennt und entsprechend mit entsprechenden Folgen. Also ich sage solchen Leuten, ich habe diesen Robert Bock, dem Besagten, der ständig Pro-Verbrenner-Sachen postet, dem habe ich mal empfohlen, mal ins Museum zu gehen. Da findet er lauter tote Technologien, an denen kann man sich erfreuen. Natürlich ist das schön, spannend, was man so gemacht hat, aber irgendwann ist auch mal eine Technologie durch. Da gibt es auch Dampfmaschinen, Wählscheibentelefone, Glühbirnen. Glühbirnen übrigens ist ein super Beispiel. Glühbirnen haben auch immer den Großteil ihrer Energie in Wärme umgesetzt und nur einen kleinen Teil in Licht. Das macht der Verbrenner ja auch, den Großteil Wärme, einen kleinen Teil in Bewegung. Und auch die Glühbirne ist deswegen vom Markt verschwunden, weil die LED einfach besser war, das war sie, klar. Aber die Glühbirne ist verschwunden und die LED hat sich durchgesetzt, weil die EU Glühbirnen verboten hat. Es geht also manchmal nicht ohne Verbote. Wir finden hier also auch hier diese Woche in diesem Kontext noch immer wieder diesen Begriff dieser Technologieoffenheit. Technologieoffenheit ist ja eigentlich ein positiver Begriff. Aber Leute aus der Gestern-Kleber-Szene, allen voran natürlich die ganzen Bratzen aus der FDP und die ihnen irgendwie zujubeln, die haben diesen Begriff so sehr kontaminiert, wie die Querdenker das Querdenken kontaminiert haben. Ich habe ja auch den Begriff Querdenker im Profil bis vor einigen Jahren noch verwendet. Es ist mir auch mal zugeschrieben worden, noch bevor die Schwurbelecke das gekapert hat. Aber den Begriff Querdenker kann man heute nicht mehr verwenden. Der ist so negativ behaftet durch Lügner, Betrüger, Leute, die einfach komplette Faktenaversion haben und realitätsflüchtig sind, dass dieser Begriff heute so negativ konnotiert ist. Und der Begriff Technologieoffenheit, der ja eigentlich was Positives aussagt, der ist mittlerweile genauso kaputt. Weil wenn man den Begriff Technologieoffenheit hört, denkt man unweigerlich als aufgeklärter Mensch an Veränderungsverweigerung, an Innovationsverhinderung, an komplette Ignoranz an der Grundregeln von Physik, an kompletter Ignoranz dessen, was da rundum gerade passiert. Und was solche Leute immer natürlich gerne tun, da heißt es dann immer gleich die böse Ideologie, alle so Ideologen, aber sie selber natürlich nicht, die genau das Problem haben. Ja, dieser besagte Herr Bock, der hat mir auch schon mal unterstellt, dass Ideologen ja auch keine Ahnung von Wirtschaft hätten. Und dann postet er mir einen Artikel von NTV, wo es um die -30% Neuzulassungsrückgang von Elektroautos in Deutschland geht und dabei nicht kapiert, dass das weltweit keine Relevanz hat und selbst in Deutschland der Elektroautoanteil immer noch hoch geht. Also die ganze Geschichte ist einfach sehr, sehr bedauerlich, dass so viele eigentlich erwachsene Menschen nicht in der Lage sind, rational eine Situation richtig einzuschätzen. Und selbst wenn andere die Fehler machen, ja mei, dann gibt es keinen Grund, dass man sie auch weiter mitmacht. Denn am Ende ist dann jeder selbst schuld. Aber ich weiß schon, was passieren wird, wenn die Leute, die heute weiter den Verbrenner feiern und weiter eine solche Entscheidung treffen und das heute vehement kolportieren und sagen, Elektroautos sind eh alle scheiße und sowieso nur grüne Ideologie, dass die am lautesten jammern werden, wenn in einigen Jahren der Sprit noch teurer wird. Und dann weiß ich, wer schuld ist. Die Grünen, so wie Horst Seehofer mal sagte. Er sagt es in einem anderen Kontext, aber er hat das mal so schön gesagt. Wird immer gern zitiert. Ich weiß, dass genau solche Feindbilder kommen werden. Weil genau in der Zeit, wenn sie ihre falsche Entscheidung getroffen haben, entgegen aller Warnungen, auch von den bösen Grünen, am Ende waren die Grünen halt mit in der Verantwortung. Die FDP zwar auch, die es verbockt hat, aber das hat man dann irgendwie wieder vergessen. Wir haben übrigens in Österreich solche ähnlichen Formulierungen. Auch Herr Nehammer, der aktuell amtierende Bundeskanzler in Österreich, erzählt ja auch, dass Deutschland dass Österreich eine Autonation sei und dass man hier weiterhin auf den Verbrenner setzen würde und, und. Aber gerade auch Österreich hat eine Automobilzulieferindustrie für die deutsche Automobilindustrie, die nicht klein ist. Und die schießen sich damit selber ins Aus, weil sie die Transformation, die andere längst begonnen haben und wo andere längst weiter sind, eben komplett vernachlässigen. Also man muss ein bisschen schauen, wenn man gewisse Zahlen wieder veröffentlicht bekommt, wer sich darüber freut und warum. Und wenn man das richtig einordnet, merkt man, das ist kein guter Trend und es ist keine gute Entwicklung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, Österreich und auch generell Europa.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.